Ja, guten Abend, liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Besucher. Ich freue mich, dass wir auch heute Abend uns nochmal Zeit nehmen dürfen und ja auch weiter den Römerbrief studieren, auch ja heute wieder in Gottes Wort hineinzuschauen. Ja, und wir kennen ja alle unsere Freunde und Helfer, ne, die Polizei. In Deutschland arbeitet die Polizei auch ja ziemlich stark daran, wirklich ihre Rolle als vertrauenswürdiger Freund und Helfer auch ja zu erfüllen. Und das finde ich auch gut. Ja, Polizisten sind auch eher ja eigentlich überall bekannt, sollten eigentlich und werden eigentlich auch respektiert in den meisten Fällen. Ja, und die Polizei setzt sich auch heutzutage ein für Transparenz, für Bürgernähe. Die haben ja ihre Profile auf den sozialen Netzwerken. Die haben Bürgerdialoge, Informationsveranstaltungen. Die wollen nahbar sein. Die wollen ja auch echt sein. Die wollen ja auch das Vertrauen einfach im Volk genießen. Ja, und manchmal haben sie natürlich auch Vorwürfe und trotzdem versuchen sie halt gerecht zu sein, unparteiisch auch zu handeln. Und das ist auch der Anspruch und den sollten sie auch haben. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich manchmal auch Städte, Länder, ja, wo das eben nicht der Fall ist. Wo ja die Polizei eigentlich nicht ihren Anspruch erfüllt, den sie eigentlich haben sollten. Ja, und das ist ziemlich beunruhigend. Weil ja Polizisten, die vielleicht unschuldige Leute anklagen und dadurch auch verurteilt werden, ja, die Polizisten, denen vorgeworfen wird, dass sie wirklich Rassismus oder rassistisch sind und ja, ja Menschen unterschiedlich ja, ansehen, betrachten. Ja, und in diesen Gebieten ist das Vertrauen in die Polizei natürlich geschwächt. Das Vertrauen ist nicht da, die Leute vertrauen der Polizei einfach nicht. Ja, die Polizei wird eher als das Teil des Problems gesehen und nicht als Freund und Helfer. Und ja, dieser Polizei kann man tatsächlich dann vorwerfen, ja, dass sie mehr Schein als Sein haben. Ja, die Polizei, die erfüllt nicht ihren Anspruch, die sind nicht vertrauenswürdig, ja, es ist mehr Schein als Sein. Und eben ihr Anspruch und dann die Wirklichkeit, die klaffen weit auseinander. Und heute geht es in unserem Predigttext, den wir gleich gemeinsam lesen wollen, ja auch darum, dass der Anspruch und die Wirklichkeit ganz weit auseinander klaffen. Ja, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Schein und dem Sein. Ja, und ich möchte uns ganz kurz in Erinnerung rufen, wo wir eigentlich herkommen, beziehungsweise wie wir jetzt ja in Römer 2, Vers 17 gelandet sind. Wir haben zu Beginn des Römerbriefes gesehen, dass Paulus den Wunsch geäußert hat, er möchte in Rom das Evangelium predigen. Anschließend hat er auch kurz das Evangelium ja zusammengefasst und hat dargestellt, dass die Heiden tatsächlich keine Entschuldigung haben vor Gott. Die Heiden sind schuldig in Gottes Augen. Ja, und dieser Zorn Gottes über das Fehlverhalten der Menschen wird einfach offenbar. Das haben wir dann am Ende des Kapitel 1 gesehen. Ja, Gott hat die Menschen dahin gegeben, sodass sie das tun, was sie eben nicht wollen. Ja, und obwohl die Menschen sogar wissen, dass sie für das, was sie machen, den Tod verdienen, ja, feiern die sich noch dafür und ja, freuen sich darüber, dieses Unrecht begehen zu dürfen. Erinnern mich irgendwie an den Tag von gestern. Und dann Kapitel 2 geht es auch weiter. Hier wird gesagt, ja, dass Gott gerecht richten wird, nach unserem Wissen und trotz seiner Geduld, trotz seiner ja, Gnade und Güte, mit der er uns eigentlich ja, zu Buße leiten will. Und das sogar egal, von welcher Abstammung wir sind, egal ob wir jetzt Heiden sind oder Juden. Gott wird uns nach unserem Gewissen richten und das ohne Ansehen der Person, haben wir auch letzte Woche gehört dann. Ja, und jetzt, was denkt sich jetzt der religiöse Jude, der auch diesen Brief liest, den Paulus auch an die Gemeinde geschrieben hat? Er sagt sich, ja, boah, alles richtig schlimm, das geht gar nicht, was da passiert. Aber ich bin ja ein Jude. Ich bin Gottes, oder ich gehöre zu Gottes Volk, ich bin privilegiert. Zum Glück übt Gott den Zorn noch nicht auf mich so aus. Ich habe eigentlich ein gutes Gewissen, weil ich habe ja auch das Gebot oder die Gesetze, ich lese es, ich habe gar nicht so ein schlechtes Gewissen. Die anderen, die sollten wirklich ein schlechtes Gewissen haben, weil Gottes Zorn kommt. Aber bei mir geht's ja voll noch, ne? Ja, und wir wollen die Antwort von Paulus darauf auch hören. Ja, typischerweise sehen wir das auch dann im Römerbrief auch immer wieder, dass er auch ja Fragen, die oder so hypothetische Fragen immer wieder beantwortet. Ja, und hier gibt er gewisserweise dann auch auf diese Frage auch eine ja, Antwort. Lass uns gemeinsam Römer 2 lesen. Ich lese ab Vers 17 und ihr findet das im hinteren Teil der Bibel, auch auf Seite 181, also in den ausliegenden, nicht in euren eigenen. Gut, das war meine eigene. Also das war die eigene aus dem Büro, komisch. Gut, 175 oder 181 oder 247. Römer 2, Vers 17. Wenn du dich aber Jude nennst und verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und prüfst, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, was das Beste zu tun sei und maß sie an, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, weil du im Gesetz die Richtschnur der Erkenntnis und Wahrheit hast. Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen und du brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Denn euretwegen wird Gottes Name gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht. Ja, direkt zu Beginn des Beginn von Vers 17 erinnert uns Paulus daran, zu wem er jetzt diesen Abschnitt sprechen will. Und zwar spricht Paulus jetzt die Religiösen, ja die Bibeltreuen oder damals die Tora-treuen Juden an. Ja, die Juden, die eben Kapitel 1 gelesen haben und denken so, ich bin ja nicht so wie die Leute. Ich kann ein gutes Gewissen haben. Mich würde dieser Zorn jetzt auch nicht treffen. Ja, und stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt dieser eine Jude hier, der das liest. Ja, der stolz darauf ist, dieser Jude zu sein, der ja an dem der ganze Römerbrief bisher ziemlich kalt vorübergegangen ist. Oder der, ja, wo der Römerbrief ihn kalt gelassen hat. Ja, Paulus, der malt uns hier einen Menschen vor Augen, der tatsächlich moralisch anständig ist, ja, der religiös gelebt hat. Und jetzt listet Paulus hier 6 Dinge auf, auf die die Juden eigentlich stolz sein dürften oder stolz sind. Ja, und zwar listet er Sachen auf die sie stolz waren, eben die ihr Leben betroffen haben, ja, ihre Religiosität. Und er fängt direkt damit an. Er sagt, du nennst dich nun Jude? Ja, sie waren stolz auf ihre Nationalität. Sie freuten sich tatsächlich, Jude zu sein. Und der Begriff Jude, der ja, war ursprünglich auf eine Person aus dieser Region bezogen, aber nachdem Israel sozusagen auch im Exil war, das, was wir auch vormittags betrachten, wurde eben das ganze Volk Israel oder wurden alle Leute aus dem Volk Israel auch als Juden bezeichnet. Also alle Israeliten werden jetzt sozusagen mit dem Begriff Juden genannt. Danach sagt er auch, du verlässt dich auf das Gesetz. Ja, dieser Jude, er war stolz darauf, das Gesetz zu haben und zu kennen. Ja, Gott war seinem Vorfahren, Gott war Mose am Berg Sinai offenbart worden. Oder Gott hat sich Mose offenbart und hat ihnen das Gesetz gegeben. Ja, er verlässt sich jetzt auf dieses Gesetz, das ist sein Ein und Alles. Und er rühmt sich sogar dieser Beziehung zu Gott. Ja, Gott hatte Israel erwählt. Gott wollte Geschichte schreiben mit Volk Israel. Und er hatte ja wirklich Grund dazu, sich auch da ja, dessen zu rühmen. Und ja, dieses Rühmen muss jetzt nicht zwingend auch negativ gemeint sein. Ne? Das kann auch wirklich positiv sein. Er darf sich ja dessen rühmen, weil Gott hat sich tatsächlich ja Israel offenbart. Das ist ja jetzt erst einmal nichts Negatives. Ja, und dann sagt er auch in Vers 18 weiter, ja, du kennst seinen Willen ja, und du billigst das eben, was wirklich vortrefflich ist. Ja, die Juden, die waren in der Lage, korrekte ethische Entscheidungen zu treffen und sie konnten eben auch ja, bewerten, was gute Entscheidungen waren, was nicht so gute Entscheidungen waren. Ja, das Einhalten von detaillierten Regeln und Vorschriften im Gesetz Gottes gab ihnen tatsächlich das Gefühl, dass Gott das gut mit ihnen meinen muss. Gott muss ihnen wohlgefällig gegenüber sein. Vor allem, wenn sie sich mit den anderen vergleichen. Ne? Dann Vers 18 sagt auch, du bist aus dem Gesetz unterrichtet. Ja, sie hatten nicht nur das Gesetz, sie hatten es wirklich verstanden. Sie konnten es zitieren, Querverweise machen. Viele konnten es auswendig und ja, sie konnten wirklich bis ins Detail haben das Gesetz wirklich verinnerlicht. Ja, und dann sagt er dann aber auch Ende, du bist überzeugt, dass du ein Führer der Blinden bist, ein Leiter der Blinden. Ja, die Juden, die wussten, sie konnten sehen. Und das konnten die anderen nicht. Die anderen waren in ihrem Götzendienst verloren, die Heiden um sie herum, die Leute, ja, die Israel umgeben haben, die waren verloren. Aber die Juden, die konnten sehen, die haben ja Gottes Offenbarung gehabt. Ja, die Juden waren überzeugt, dass sie eben diese religiösen Lehrer der ganzen Welt sind. Gemäß Gottes Auftrag, weil wir lesen auch in Jesaja 42, Vers 6, ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen, die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ja, sie waren die religiösen Lehrer der Welt und das war tatsächlich Gottes Auftrag auch an sie. Ja, und ich möchte an dieser Stelle auch festhalten, dass die Punkte, die jetzt auch hier aufgezählt werden, dass Paulus jetzt erst einmal nichts Falsches hier sagt oder dass er sie damit erst einmal anklagen kann. Er sagt nicht, dass es falsch ist, das Gesetz zu haben, dass es falsch ist, das Gesetz zu kennen, vor allem auch zu verinnerlichen, ne, und auch anderen weitergeben zu wollen. Es ist nicht falsch, die Gebote zu nutzen, um tatsächlich dann auch ethische Entscheidungen zu treffen, ob das jetzt gut oder falsch ist. Es ist auch nicht falsch, anderen Leuten von diesem Gott zu erzählen, absolut nicht. Ja, aber er sagt halt, du verlässt dich darauf, du rühmst dich dessen und das genügt dir. Es ist nicht der Besitz des Gesetzes, was Gott hier verurteilt, was falsch ist. Noch weniger, dass sie eben die Sachen befolgen. Ihre Einstellung eben zu ihrer Nationalität, ihre Einstellung zu ihrer Moral, das wird hier verurteilt. Ja, diese Religiosität der Juden. Sie verlassen sich darauf. Das, worin sie sich ihr Heil erhoffen, dieses System, mit dem sie vor Gott angenommen werden wollen. Ja, wenn sich jemand fragen würde, warum denkst du, kommst du in den Himmel? Dann wären eben diese Punkte ihre Antwort darauf. Ich habe das Gesetz, ich bin Jude. Also sie verlassen sich auf den Judentum ja als System zu ihrem Heil. Und das, wobei der Inhalt, wo das Inhalt des Gesetzes ja an sich erst einmal gut ist, ist ja nichts Verwerfliches daran. Aber die Verwendung des Gesetzes als Weg zum ewigen Leben, ja, die Verwendung des Gesetzes als Weg zum ewigen Leben führt in den Tod. Ja, und dieser Moralismus oder Religiosität, ja, die ist ja äußerst verbreitet und das war es auch schon immer. Ja, man kann sagen, dass das eigentlich die größte Religion ist heutzutage auch. Ja, das ist die Religion der Menschen, die sich eben auch mit anderen Menschen vergleichen. Die Menschen stellen sich fest, ich bin doch viel anständiger als die Leute um mich herum. Und sie schließen daraus, wenn es denn einen Gott gibt, dann wird er doch mit mir eigentlich zufrieden sein, weil ich habe doch das, 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 das. Dieser Gott muss mit mir doch zufrieden sein. Ja, und wie wissen wir, ob wir eben in dieser Religiosität als Quelle unserer Gerechtigkeit wirklich verfallen sind? Und wir erkennen das vor allem daran, wenn wir uns auf unsere eigenen Taten, auf unser eigenes Bekenntnis, ja, auf unsere Religion oder eben wie der Jude auf sein Judentum verlassen würde. Ja, wenn wir uns dessen rühmen, was wir geleistet haben, was wir machen, wenn wir uns dessen rühmen, was wir dann haben, ja, dann leben wir religiös. Ja, dann entscheidet uns auch nichts mehr von diesen Juden, die auch hier vorgestellt werden. Und es ist ja ziemlich hilfreich, wenn wir hier Christ anstelle von Juden einsetzen. Dann würde es so heißen, ja, du nennst dich einen wiedergeborenen Christen. Du bist sicher, dass du mit Gott im Reinen bist, weil du vor vielen Jahren mal getauft wurdest. Oder weil du irgendwann mal deine Hand gehoben hast und gesagt hast, jo, ich bin dabei. Ja, vielleicht hast du mal ein Gebet gebetet und in dieser Nacht hast du auch wirklich geweint. Und seitdem hast du ganz viele Bibelverse auswendig gelernt. Du kennst die richtige Antwort, vielleicht sogar die beste von ganz vielen Fragen. Ja, du hast vielleicht sogar einen Hauskreis, den du leitest. Oder du hast irgendwas, worauf du dich halt berufst. Du hast so viel Wissen gesammelt und ja, und weil du noch mehr wissen willst, sitzt du genau jetzt hier sogar. Die Frage halt an uns heute auch, auf was vertrauen wir eigentlich? Was ist unsere Hoffnung? Worauf setzen wir unser Vertrauen? Ja, wenn du dich, Ruben, also Christ nennst und verlässt dich auf das Wort Gottes und bist stolz, ein Christ zu sein, kennst die halbe Bibel auswendig, kann ich nicht, und du denkst sogar, du kannst andere belehren, setze ich darin mein Vertrauen? Ist das Gesetz oder eben meine Glaubensvorstellung meine Rettung? Also du fragst dich jetzt vielleicht, okay, was ist jetzt aber trotzdem so tragisch daran? Ist doch gut, das war was Gutes, das Gesetz war gut und ich berufe mich jetzt auch darauf, dass ich vor vielen Jahren mal getauft wurde. Aber was genau ist jetzt das Problem dabei? Und der Jude hat ja auch vollkommen recht gehabt. Er war ja Teil des auserwählten Volkes Gottes. Gott hat sich ihnen offenbart. Da waren ja so viele gute Sachen dabei. Ja, und wahrscheinlich denkst du dir jetzt auch, gut, aber ist doch, also ich bin getauft, ich bin Christ, wo genau ist jetzt das Problem eigentlich? Ja, und dann kommen wir zu den nächsten Versen, zu dem Versagen eben dieser Religiosität. Und wir haben auch letzte Woche schon gehört von Rico in Vers 14, Römer 2, Vers 14, denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selber Gesetz. Ja, wir haben gerade festgestellt, dass die Juden das Gesetz haben und es sehr gut kennen. Und Paulus verfolgt ja ein großes Ziel mit dem ganzen Abschnitt. Er möchte eben aufzeigen, dass wirklich alle Menschen am Versagen sind, dass alle Menschen Versager sind, dass alle Menschen unter dem Urteil Gottes stehen, dass sie versagen. Ja, so wie die Heiden versagen, weil sie auch anhand ihres Gewissens gerichtet werden und diesen Maßstab eben nicht erfüllen können, so versagen auch die Juden. Ja, jede Religiosität versagt. Ja, und so wendet Paulus nun die folgenden Verse eben auf diese Juden an. Er geht hier in diesen Angriffsmodus über. Und ich möchte nochmal Römer 2, 21 lesen und 22. ja, wo Paulus dieses Blatt jetzt einfach mal umdreht und sagt, du sprichst, ist richtig? Genau, Römer 2, 21 und 22, so. Dann vielleicht nochmal zu dem Vers davor, ist ziemlich interessant. Er sagt, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, weil du im Gesetz die Richtschnur der Erkenntnis und Wahrheit hast. Und dann ist das so ein Bindestrich bei uns in den Bibeln. Also Paulus bricht hier einfach ab. Er hätte jetzt noch Seiten schreiben können, aber dachte sich, Papyrus ist auch teuer, spare ich mir lieber. Und fängt jetzt an, ne, geht in diesen Angriffsmodus über. Vers 21. Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen und du brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel. Wir kommen wieder zu der Anfangsfrage nochmal zurück und fragen uns, ja, ist das Leben der Juden jetzt wirklich nur Schein oder ist es auch wirklich Sein? Werden sie ihrem Anspruch, den sie haben, den wir davor jetzt gesehen haben, werden sie dem wirklich gerecht? Oder ergeht das ihnen wie die korrupte Polizei in so manchen Ländern? Wollen vielleicht Freunden Helfer sein, aber eigentlich sind sie eher das Problem des Ganzen. Ja, und hier werden eben die Lehrer, diese Leiter nun abgeurteilt von Paulus. Ja, er stellt ganz geschickt Fragen. Er fragt, lebst du auch das, was du glaubst? Praktizierst du deine Predigt? Und dieses Urteil ist ziemlich hart. Es hat mich auch erinnert an die Worte von Jesus aus Matthäus 23, Vers 3, wo Jesus sagt, alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Und hier ja, spricht Jesus auch ein Urteil über die Pharisäer. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese Verse sind auch ziemlich überführend für mich selber. Auch ich muss mir die Frage stellen, predigen wir zuerst uns selbst oder predige ich in erster Linie mir selber zuerst oder bereite ich mich halt nur vor für euch? Praktiziere ich auch wirklich das, was ich ja, predige? Praktiziere ich das, was ich auch ja, auffordere, in dem Fall auch euch zu tun. Ja, nicht einfach so gibt es dieses Sprichwort, ne? Wasser predigen und Wein saufen oder Wein trinken. Und Paulus zeigt uns hier in diesen zwei Versen, wie eben der selbstsichere, moralische, religiöse Jude nicht das praktiziert, was er lehrt. Er stiehlt, er begeht Ehebruch, er hasst Götzendienst und doch raubt er die Tempel aus. Ja, diese Religiosität, ne, der Moralismus, er scheitert, weil wir alle in unserem Verhalten letztlich inkonsequent sind. Ja, diese Religiosität versagt, denn wir haben das Gesetz, aber niemand hält es. Wir haben unsere moralischen Vorstellungen, denen wir aber eben nicht gerecht werden können, weil wir es einfach nicht schaffen, wenn wir ehrlich zu uns sind. Ja, und dieses Versagen wird eben auf zwei Weisen deutlich. Zum einen leben wir ganz offensichtlich oft als Heuchler. Und ja, er sagt das hier mit dem Beispiel von Diebstahl und auch Ehebruch. Und das kann halt in unserem Alltag voll oft sein. Ja, wir predigen oder sagen oft Sachen, dass es halt so schlimm alles ist. Und trotzdem leben wir oft so, dass wir dann doch mal Sachen klauen. Zum Beispiel klauen wir mal die Zeit auf der Arbeit dem Chef, wofür wir eigentlich bezahlt werden, weil wir sagen uns, ist ja okay. Oder wir vergessen, dass wir doch nicht so viel gespendet haben bei der Steuererklärung. Passiert sehr schnell. Und ja, wir tun trotzdem nach außen, dass wir doch so die perfekten Menschen sind. Ja, oder das Leben auch in Ehebruch. Gefühlt liest man fast jede Woche in irgendeiner Schlagzeile, dass irgendein Pastor, meistens in Amerika, irgendeine Affäre hatte oder irgendwas. Also einfach, weil es da viel mehr sind, das meine ich. Wir wollen nicht auf die anderen gucken. Ja, und die zweite Möglichkeit, eben wie dieses Versagen deutlich wird, ist eben diese Sünde in unserem Herzen und die Motive. Ja, und Paulus, er schreibt hier eben das mit den Tempeln und mit den Götzen. Und da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, wie man das verstehen kann. Zum einen kann es die Möglichkeit geben, dass die Juden tatsächlich, also erst einmal in den 10 Geboten ist ja Götzendienst ganz klar verurteilt. Ne? Und Gott sagt ja, es sollen keine anderen Götter neben mir haben. Und die Juden haben natürlich sehr viel Wert drauf gelegt. Die wollten keine anderen Götter haben. Die haben das absolut verachtet und verabscheut. Und trotzdem soll es oder kann es Leute gegeben haben, die dann in andere Tempel gegangen sind, dort vielleicht Tempelgötzen geklaut haben und sie dann verkauft haben. Also dieses eben, diese Scheinheilige. Ne? Man könnte das vielleicht vergleichen mit so, hey, ich hasse Pornografie, aber ich betreibe so eine Website. So. Also es ergibt eigentlich keinen Sinn. Ja, und eine andere Möglichkeit ist, und ja, die finde ich irgendwie ein bisschen einleuchtender, dass eben dieses Tempelausrauben im übertragenen Sinne verstanden werden kann. Dass Paulus eben hier diesen radikalen Ansatz verfolgt, den auch Jesus verfolgt, in Matthäus 5 in der Bergpredigt. Und so wie Jesus eben die Definition zum Beispiel von Ehebruch auch ausgeweitet hat und ja, es rein vom Äußerlichen auch tatsächlich das in das Herz gebracht hat und auf die Herzensmotive sich fokussiert hat, dass das hier Herr Paulus auch so macht. Jesus sagt in Matthäus 5, 28, ich sage euch, wer eine Frau ansieht und sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und dieses Prinzip wird jetzt hier auch von Paulus angewandt. Ja, wahre Religion betrifft tatsächlich die Herzensmotive ebenso oder sogar mehr wie die Handlung des Körpers. Ja, Paulus sagt, Götzendienst ist mehr als eine körperliche Handlung. Du lehnst es vielleicht ab, dich vor einer Statue niederzuknien und ja, sie so ganz förmlich anzubeten. Aber du betest tatsächlich denselben Götzen an, der sich hinter der Oberfläche dieser Statue befindet. Ja, wenn du irgendwas zu deinem Lebensinhalt machst, Macht, Komfort, Anerkennung, Besitz, Vergnügen, Kontrolle, ja, dann verletzt du das Gebot des Götzendienstes genauso sehr wie eben ein Götzenanbieter, der sich vor jemandem hinkniet. Ja, oder wenn du die Religion an sich als deinen Retter behandelst, ja, dann verletzt du ebenfalls das Gebot ja, des Götzendienstes. Ja, du hast eine Statue aus diesem Tempel geklaut und sie zu deiner Religiosität oder sie Religiosität genannt und betest sie jetzt an. Mit anderen Worten, es ist durchaus möglich, Religiosität zu nutzen, um unsere Herzensgötten, Gott oder unsere Herzensgötzen von wie Karriere, Sex, Ruf und so weiter, ja, um sie zu verschleiern und dann eben diese Religiosität zu unserem Götzen zu machen. Und jetzt zeigt Paulus uns hier auf, du, der du dich Jude nennst, du brichst das Gesetz genauso wie die Heiden und bist dem Urteil Gottes verfallen. Du bist ebenfalls schuldig vor Gott. Ja, selbst wenn du nicht ganz praktisch stiehlst, selbst wenn du vielleicht noch keinen Ehebruch als Ganzes ja vollzogen hast, deine Religiosität versagt. Du schaffst es nicht, deinen eigenen moralischen Vorstellungen eben treu zu bleiben, weil deine Herzensmotive ein ganz anderes Bild zeigen. Und so ist halt die Frage für mich und ja für uns auch heute. Woran erkennt man jetzt, ob ich mein Vertrauen wirklich auf Jesus alleine setze? Ja, oder ob ich doch mich selber über meine Moral oder meine Religiosität definiere? Zum einen, glaube ich, kann das auch unsere ganz theoretische Haltung zum Wort Gottes einfach sein. Wir lieben die Theologie, wir lieben die Konzepten der Wahrheiten, aber das Wort Gottes eigentlich verändert das uns selbst gar nicht so. Ja, wir sehen oft, wie Predigten und Bibeltexte andere Leute überführen und selbst lassen sie oft aber einfach kalt. Ja, ein Christ, er wird aber von Gottes Wort tatsächlich überführt, spricht die Bibel, zum Beispiel auch in Hebräer 4, Vers 12, ob es jetzt in der Bibellese ist, ob in der Predigt, im Hausgeist und so weiter. Ja, Gottes Wort überführt uns eben beim Hören, beim Lesen des Wortes. Es tröstet uns, es begeistert uns, es beunruhigt uns, ja, es schmettert uns vielleicht auch nieder und richtet uns dann wieder auf. Die Frage ist, lehre ich mich selbst, so wie ja, der Text uns das auch sagt? Und dann die zweite Möglichkeit ist dann eben aber auch diese moralische Überlegenheit, ne, und dieses Prahlen, was da einhergeht. Ja, wir verlassen uns sehr oft auf unsere eigenen Errungenschaften, auf das, was wir geschafft haben, auf das, was wir erreicht haben. Und ich bin ja so freundlich und der andere Bruder, ach, ich bin so demütig, wenn der mal so demütig wäre wie ich. Und warum rastet der immer so schnell aus? Ist doch so einfach, warum kriegt er das nicht einfach hin? Ja, man schaut auf andere Christen einfach herab, kalt und verurteilend lässt man die anderen Kämpfende einfach da stehen und ja, freut sich über sich selbst, dass man doch so weit ist, so reif ist. Ja, man ist nicht wirklich am Wachstum von unseren Brüdern und Schwestern interessiert. Anstatt Ermutigung und Hilfe anderen Kämpfenden anzubieten, freuen wir uns eher darüber, vielleicht Klatsch zu verbreiten oder ja, uns einfach selber zu freuen, dass wir so viel besser sind. Ja, das führt wahrscheinlich auch dazu, dass eben andere Menschen gar nicht mehr das Interesse haben, auch Probleme mit uns zu teilen, weil die einfach merken, wir interessieren uns gar nicht für ihr Wachstum, wir interessieren uns gar nicht für den Zustand eines anderen Menschen. Ja, was haben wir bisher gesehen? Paulus hat aufgezeigt, dass selbst die Juden in ihrer Religiosität unter dem Urteil Gottes stehen. Wir haben auch gesehen, dass wir als Christen nicht weit davon entfernt sind. Ja, auch wir können sehr schnell in diese Religiosität verfallen. Ja, wir setzen unser Vertrauen oft in dieses System und denken uns, ja, Gott wird ja schon irgendwie zufrieden mit uns sein. Aber hier macht Paulus ebenfalls deutlich, wenn wir Menschen uns auf unsere Moral verlassen, Ja, wenn du als Jude dich auf das Gesetz verlässt und denkst, dass das Halten des Gesetzes dich vor Gott gerecht macht, dann hast du dich geirrt. Ja, Paulus macht deutlich, Religion und Moral, Gesetze und Normen können uns nicht vor Sünde schützen. Maximal können sie verbergen. Religiosität ist keine Antwort und hat eben nicht die Macht, uns von Selbstsucht, Lust, Neid, Zorn, Stolz, Angst und so weiter zu befreien oder es zu entfernen. Ja, und das Tragische davon, das sehen wir dann erst in Vers 23 und Vers 24. Und hier in Vers 23 und Vers 24 sehen wir dann auch das Ergebnis dieser Religiosität. Ich lese uns nochmal die zwei Verse. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes, denn euretwegen wird Gottes Name gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht. Ja, das Traurige an diesem Leben von den Juden, vor allem in dem Text jetzt, ist eben, dass ihretwegen Gottes Name gelästert wird. Sie haben Gottes Ruf ja in den Dreck gezogen. Und Paulus sagt hier dem Juden also, ja, ihr solltet eigentlich das Licht für die Welt sein. Ihr, die ihr denkt, dass ihr das Licht in diese Dunkelheit bringt. Und doch findet die ganze Welt eure Religion absolut unattraktiv. Ja, die Leute lachen über euren Gott. Und wir haben ganz viele Stellen im Alten Testament, in denen Gott eben Israel vorwirft, dass sie seinen Namen in den Dreck gezogen haben, dass sie seinen Namen entehrt haben. Ja, merkt ihr nicht, dass ihr irgendwas vielleicht falsch verstanden habt? Ja, ihr beruft euch auf das Gesetz, aber niemand will euren Gott kennenlernen. Da muss doch irgendwas falsch sein. Ja, und Paulus zeigt uns hier auch auf, um was es Gott tatsächlich geht. Und zwar, es geht um die Ehre Gottes. Es geht Gott um die Ehre. Ja, das ist das große Thema eben hier. Die Ehre und die Herrlichkeit Gottes. Ja, der Name Gottes, der Ruf Gottes, das ist ja das Wichtigste dabei. Ja, und wir haben zum Beispiel in Römer 1, 21 gesehen, dass die Heiden Gott entehren. Und jetzt sehen wir auch hier in 2, 23, die Juden entehren Gott. Ja, und angesichts dessen, was wir halt gesehen haben, können wir jetzt wirklich sagen, dass das Wesen des Bösen auch darin liegt eben, dass wir Menschen Gott entehren. Wir geben Gott nicht die Ehre, die ihm gebührt. Ja, das ist das Wesen der Sünde. Unser Leben ehrt Gott nicht. Somit ist alles, was eben auch nicht diesem Ziel dient, praktisch Götzendienst. Ja, ein weiser Mann sagte mal, das Böse ist das Fühlen, Denken und Handeln, das Gott als weniger, als unendlich wertvoll und befriedigend betrachtet. Paulus selbst wird in Römer 3,23 noch sagen, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Ja, und das ist der Punkt, an dem wir uns auch heute befinden. Niemand in diesem Raum liebt die Herrlichkeit Gottes so, wie er es eigentlich sollte. Wir alle haben versagt, wir alle haben ein Leben geführt oder führen ein Leben, was Gott entehrt. Ja, wir haben seine Herrlichkeit gegen andere Bilder eingetauscht. Ja, und das, was die Sünde eben zur Sünde macht, ist nicht zuerst das, was vielleicht auch anderen Menschen schadet, sondern das, dass sie Gott lästert. Das ist das größte Urteil und das ist das größte Übel und eben der größte Skandal in dem ganzen Universum. Ja, dass eben Gott nicht geschätzt wird und bewundert wird und geliebt wird, wie er es eigentlich verdient. Wir Menschen, wir haben versagt, wir stehen unter der Macht der Sünde. Ja, und wir sind schuldig vor Gott. Und unsere einzige Hoffnung ist eben, dass Jesus Christus gekommen ist, um auch dieses zu ändern. Ja, Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, wer Gott wirklich ist, wer dieser Gott ist. Ja, er hat uns mit der Gerechtigkeit bekleidet, die wir selber nicht erreichen könnten. Er will oder hat uns auch in Menschen verwandelt, die wirklich Gottes Herrlichkeit lieben und die sich daran erfreuen, zur Ehre Gottes leben zu wollen. Ja, und Jesus, er möchte uns eben aus diesem Zustand, den wir zuvor hatten, auch befreien. Ja, Jesus erlebt ein Leben, das Gott zu 100% geehrt hat. Jesus lebte das, was er auch gepredigt hat. Ja, Jesus lebte zu 100% perfekt und war so auch an das Kreuz gegangen und ist für dich und für mich gestorben. Ja, und Gott, der Vater, er hat diesen stellvertretenden Tod seines Sohnes auch akzeptiert. Die Strafe, die wir alle verdient hätten, weil wir ein Leben gelebt haben, was Gott entehrt hat, liegt auf Jesus. Ja, und diese Schuld ist nun vergeben, wenn wir ihm vertrauen als unseren Stellvertreter. Ja, das wahre Licht, ja, das, was die Juden sein wollten, das ist in die Welt gekommen. Wir lesen, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Hast du dieses Licht schon erkannt? Ja, hast du begriffen, dass dieser Jesus alles ist, was du brauchst? Ja, und wenn dich jemand fragt, warum du in den Himmel kommst, was antwortest du dann? Ich bete, dass wir alle sagen können, ich setze wirklich mein Vertrauen einzig und allein in Jesus Christus. Ich habe verstanden, wenn ich mich auf meine eigenen Werke verlasse, wenn ich darauf baue, ja, wenn ich mich auf mich selbst vielleicht verlasse, dann werde ich zu Fall kommen, dann kann ich nicht bestehen vor diesem Gott. Ja, ich möchte mich Christ nennen, weil ich mich allein auf Jesus verlasse und ich möchte mich Gottes rühmen. Ja, und vielleicht zu guter Letzt nochmal auch an uns, die wir auch behaupten, ja, wir sind Christen, ja, wir vertrauen auf diesen Jesus und wir setzen unser Vertrauen eben einzig und allein in ihn. Ja, die Menschen in unserem Umfeld, die sollten wirklich diesem Gott nachfolgen wollen, dem wir auch nachfolgen. Wir wollen dieses Licht in dieser Welt sein. Wir wollen diesen Gott so repräsentieren, ja, wie er es selber will und wie er auch selber ist. Ja, wir sollen und wir dürfen diese Lehrer in dieser Welt sein. Wir dürfen als Licht leuchten in der Finsternis. Wir wollen Hinweisschilder für Gott sein. Und unser Leben darf zeigen, dass wir voller Demut und Liebe, voller Gnade und Wahrheit gute Werbung machen für unseren Gott. Ja, und eben nur das Evangelium kann tatsächlich auch solche Menschen erzeugen. Jede Religion, Religiosität schafft es eben nicht. Ja, und so kann Petrus dann auch schreiben im 1. Petrusbrief 2, Vers 12, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Ja, wir wollen in dieser Welt leben. Wir wollen ein Leben führen, was Gott ehrt. Wir wollen Gott bekannt machen, nicht durch unsere Scheinheiligkeit, sondern durch unser Sein. Ja, unser Anspruch soll und darf sich eben decken mit der Wirklichkeit. Das Evangelium soll in unserem Leben sichtbar werden. Und diese Diskrepanz zwischen dem Schein und dem Sein hebt Jesus letztlich auf, auch in deinem und in meinem Leben. Ja, und möge dein Umfeld sagen können, auch über dich, ja, dieser Christ, er ist mein Freund und Helfer. Ja, und lass uns jetzt auch als Antwort auf diese Predigt eben folgendes Lied gemeinsam singen. Wir wollen Gott bekennen, dass wir nicht unsere Hoffnung auf uns selber setzen, sondern unsere Hoffnung auch wirklich auf diesen Jesus setzen. Auf diesen Jesus, der unser Fundament ist, auf dem wir unser Leben bauen wollen. Auf ihn vertrauen wir. Ja, und gerecht gesprochen durch den Sohn bestehen wir vor Gottes Thron. Amen.